Firas Alshatta, Schauspieler, Filmemacher und YouTuber. Der ein oder andere von Ihnen hat vielleicht diesen Namen schon gehört, aber nicht jeder und jede sicherlich. Wir haben uns übrigens verständigt, dass wir uns duzen. Firas, du hast Anfang des Jahres für viel Furore mit Videos über die Sicht auf die Deutschen gesorgt. Du hast dich mit verbundenen Augen auf den Alexanderplatz gestellt und neben dir stand ein Schild, darauf stand: Ich bin Flüchtling, wenn Sie mir vertrauen, dann umarmen Sie mich. Da habe ich mich gefragt, umarmen ist bei uns aber sehr Persönliches. Warum hast du dich genau dafür entschieden?
Eigentlich die Geschichte hat angefangen Ende 2014, also habe ich den Video auch Ende 2014 gedreht. Das war die Idee, als Pegida angefangen zu demonstrieren, und habe ich den überall in den Medien gegenüber den gehört und ich dachte, oh mein Gott, die sind überall, oder wie soll ich jetzt meine Sachen backen und einfach zurückgehen, oder wie ist es jetzt, was passiert in Deutschland, in Berlin? Und dann habe ich gesagt, ich versuche einfach zu gucken, ob die Menschen wirklich mir vertrauen wollen, nah zu mir kommen. Also etwas bei den Deutschen, die Umarmung ist richtig nah, und ich dachte, ich versuche einfach das zu machen. Und habe ich das einfach auf meine Facebook-Seite gepostet und auf meinen YouTube-Kanal. Auf meinem YouTube-Kanal gab es 0 Personen damals und auf den Facebook-Seite nur meine Freunde. Und in den nächsten paar Stunden wird es vielmal geteilt. Also ich erinnere mich genau, dass es nach 5 Stunden oder 6 Stunden habe ich die erste 100.000 View. Und dann auf einmal, bam, nach 2 Wochen ungefähr 3 Millionen View, und seitdem geht es richtig los bei mir. Und
hast du die Deutschen locker gemacht?
Ich weiß nicht, ob es ist, habe ich den Deutschen locker gemacht. Ich habe einfach die Chance gehabt, dass ich mich als Person, als Flüchtling, als jemand, der seine Hand verlassen hat und hierher gekommen, habe ich die Möglichkeit, durch die Social Medien über mich selber zu reden und über meine Probleme. Und auch das Problem, immer die Medien reden über uns und wir haben nicht den Chance, dass wir selber auch als Flüchtlinge oder als Syrer oder egal woher ich komme, einfach diesen Chance, dass ich über mich selber rede, über meine Probleme, von meiner Perspektive, was ist genau meine Meinung über diesen Thema, und nicht dieses Verallgemeinerungsbild, das ist, was man immer in Medien normalerweise leider immer hört.
Jetzt aufpassen, ne? Genau. Aber das ist trotzdem ein guter Hinweis.
Immer auf da, also nicht immer.
Du hast ja mehrere Folgen schon gemacht und natürlich soll es heute auch eine Möglichkeit sein, ein bisschen was von deiner Arbeit kennenzulernen. In einer Folge spielst du einen Asylbewerber, der die Droge Sukar, so heißt ja auch deine Filmreihe, verkauft, und der wird dann von der Polizei verhört, und wir hören jetzt erstmal ganz kurz rein.
Sie sind Asylbewerber.
Ja, eben. Bekommt man Hartz IV? Das wünscht man keine. Wirklich keine. Kein Deutsche und kein Flüchtlinge. Ich wollte ja arbeiten, aber auf den Amt haben die gesagt, darfst du nicht. Sei dankbar für was du bekommst. Weißt du, wie viel kostet so ein Bartkamm? Den brauche ich. Sonst kommt viele Leute.
Warum rasieren sie sich nicht?
Weißt du, wie viel Rasierer kostet?
Und da blieben nur harte Drogen.
Naja, nein. Zuerst habe ich mich auf die Straße gestellt. Und gewartet. Und gewartet. Aber leider, das hat nicht so gut funktioniert.
Du sprichst ja hier durchaus ein heikles Thema an. Also auch wie wenig Geld Asylbewerber haben und dass sie eben nicht arbeiten dürfen, obwohl das ja viele gerne wollen. Ist es hier Ernst oder Spaß?
Es ist einfach Satire. Und auch Black Comedy, lass uns so sagen. Ich versuche, über die Probleme zu reden, auch in mein eigenes Comedian Way. Also ich versuche zu erzählen, was ich erlebt habe. Also, dass ich einfach darf nicht arbeiten, darf ich nur in meine Flüchtlingsheim sitzen, keine Sprache lernen, gar nichts machen. Das war eine schlimme Zeit für mich als junger Mensch, der am Anfang sein Leben, ich war noch 22, 21 Jahre, darf ich gar nichts machen. Darf ich Berlin nicht verlassen, darf ich nicht arbeiten, darf ich keine Sprachkurs besuchen. Und nur darf ich nur jeden Tag 10 Stunden an Lageso in Berlin warten. Das ist, war für mich schlimme Zeit. Das habe ich irgendwie noch eine Depression davon. Und das ist deswegen jetzt versuche ich auch über diesen Probleme von diesen jungen Menschen, die auch so viele Menschen jetzt momentan haben die gleiches Problem. Ich versuche auch darüber ein bisschen aufmerksam zu bringen, aber wie gesagt, mit Satire, mit Comedian und mit YouTube-Videos.
Da sagen natürlich viele, also wenn wir jetzt nochmal diese Polizeibeamtin eben aus diesem Video nehmen, die würde jetzt sagen, ja, aber nur weil man nicht arbeiten darf, muss man dann auch nicht kriminell werden.
Naja, muss es nicht kriminell werden, auf jeden Fall. Ich sage nicht, dass man kriminell werden, also ich war kriminell, da habe ich nur Zucker verkauft. Und jeder weiß, was ich meinte mit Zucker. Also es gibt auch, Zucker ist es auch ungefähr gefährlich und das ist auch der Name meiner Serie. Zucker, ja. Es ist auch mein YouTube-Kanal, also ich versuche es mit Zucker, es ist dem Wort, die jeder verstehen kann. Arabisch heißt Zucker, auf Englisch heißt Zucker und Deutsch auch Zucker. Es ist einfach ehrlich und jeder mag das, aber trotzdem ist es gefährlich.
Ja, du magst das ganz besonders, habe ich so den Eindruck. Nur zum Frühstück ein kleines Stück Sachertorte heute Morgen.
Ja, also es, das macht mich einfach satt, damit ich Kraft habe.
Du hast es vorhin selber ganz kurz angesprochen. Etwa 4 Millionen Menschen haben deine Videos inzwischen gesehen. Wie erklärst du dir diesen anhaltenden Erfolg?
Ich glaube, zur Zeit der Gesellschaft braucht er sowas. Also es brauchten die irgendwie jemanden, der einfach selbst Flüchtling erzählt.
Firas, in deinem Umfeld sind ja herkunftsdeutsche Mitarbeiter. Also ihr seid ja ein ganz kleines, enges Team. Macht das einen Teil deines Erfolges aus, auch die Geschichten, die du erzählst?
Auf jeden Fall. Also ein Hand wascht der andere. Deutsche Sprache ist nicht meine Muttersprache. Und ich brauche unbedingt jemand mir helfen, um den Witz besser zu erzählen. Also vielleicht habe ich einen Witz, habe ich ein Skript geschrieben, habe ich eine Idee. Aber manche Worte kann ich nicht wirklich auf Deutsch zu sagen, deswegen kann die nicht witzig sein und deswegen brauche ich jemanden, der Deutsch ist. Und auch andererseits, ohne Firas, der eine Flüchtling ist, wird es auch mein Team nicht existiert, dass die solche Serie machen. Ja, das ist wie gesagt von beiden Seiten und das ist genau die Integration, die beide Seiten zusammen machen, zusammen arbeiten, zusammen etwas entdeckt. Und
streiten ist ja wahrscheinlich auch gar nicht so unwichtig. Streitet ihr auch mal über bestimmte Sachen oder dass ihr Diskussionen habt, was zum Beispiel? Vielleicht kannst du uns mal ein bisschen erzählen.
Ach, streiten gibt es auch immer.
Oder diskutieren. Ich meine, meinst ja nicht böse.
Die Ideen kommt auch manchmal. Beim Deutschen finden vielleicht manchmal witzig, was ich auch finde, nee, es ist nicht mein Thema, ich finde, es ist nicht witzig, ich will darüber lieber momentan nicht reden.
Zum Beispiel?
Naja, es gibt viele Sachen, die noch nicht akzeptabel beim arabischen Welt oder beim die Muslime, zum Beispiel Witze über Gott oder Witze über Religion, das ist noch ein bisschen, brauchten die ein bisschen Zeit, auch über den Thema, den homosexuell oder solche Sachen, muss man nicht direkt sagen, hey, integrier dich, das ist der Paket, musst du das alles akzeptieren, sondern muss man wirklich langsam das darüber erzählen. Und es gibt jetzt noch viele wichtige Sachen, wo man wirklich darüber reden muss, bevor das kommt auf diesen Thema. Also ich kann nicht mit jemandem reden, der Flüchtlinge her, seit ein Jahr hier und noch kein Papier und keine Sprachkurs und nicht arbeiten darf und dann kommt zu ihm und sagt, hey, musst du das und das und das und das und das machen, obwohl das eher noch nicht zu Hause fühlt. Also der muss man erst akzeptiert alles, wenn er wirklich findet, dass die alle auch ihm akzeptieren.
Du hast auch ein Video zu den Übergriffen auf Frauen an Silvester veröffentlicht. Am Anfang sagst du, du bist das oft gefragt worden, mach doch mal was dazu. Und hier erzählst du dann die Geschichte eines Prinzen auf der Suche nach seiner Prinzessin. Und da hören wir jetzt auch noch mal kurz rein.
Was allen Frauen wirklich wichtig ist, sagt die Hexe der Wahrheit, alle Frauen wollen über die Dinge, die sie selbst betreffen, auch selbst entscheiden können.
Prinzessin?
Ja, das stimmt. Aber nicht jede traut sich, das zuzugeben.
Der Prinz ritt geknickt zu der Hexe zurück. Er war ein Prinz und konnte seine Versprechen nicht brechen. Die Hexe erwartete ihn schon. Sie hatte das ganze Volk zur Hochzeit eingeladen. Doch als der Prinz vor den Altar ihren Schleier hob, da fand er darunter eine wunderschöne Frau wieder.
Aber was bedeutet das?
Dies, mein Prinz, ist mein Geschenk, weil du Wort gehalten hast. Ich bin am Tag eine hässliche Hexe und in der Nacht bin ich schön.
Ja, letztlich wird die Prinzessin nicht nur tagsüber oder in der Nacht schön sein, sondern immer, weil der Prinz ihr nämlich selbst die Wahl gelassen hat. Ist dir es schwer gefallen, dieses Thema Silvester, was ja sehr, sehr viel diskutiert wurde, mit Humor aufzugreifen und dann Weg zu finden?
Also ich habe die einfach den Weg gefunden mit Humor, weil ich finde, das war irgendwie ein bisschen peinlich, dass die immer den Medien darüber geredet haben und nicht die Frauen, die haben diesen Problem darüber geredet haben. Also es heißt, viele Parteien und Medien, dass es als Propaganda benutzt haben, und ich habe weniger Frauen, die diesen Problem gehabt, dass die diese Möglichkeit zu reden über diesen Problem, das war für mich, deswegen habe ich habe auch viele Fragen bekommen von Leuten, hey Firas, willst du irgendwas darüber redet? Also normalerweise akzeptiert nicht, dass ich die Leute mir den Thema sagen, hey, redet über das, aber das war, viele Leute haben gesagt, über deine Perspektive, wie gehst du mit den Frauen um und so, deswegen habe ich gesagt, okay, ich erzähle, was ist meine Meinung, und deswegen habe ich dieses Video gemacht.
Es ist ja dann sehr viel über, ich sag mal in Anführungszeichen, den arabischen Mann gesprochen worden. Hast du dich darüber geärgert und dich auch angegriffen gefühlt, weil du gesagt hast, na, ich bin so nicht? Und geschämt möglicherweise auch. Ich habe ein paar getroffen, die haben gesagt, ja, ich schäme mich, weil ich würde das nie machen.
Also ich würde das nie machen. Ich schäme mich auf jeden Fall, weil es gibt auch, leider, das gibt es in unserer Gesellschaft und in jeder Gesellschaft. Und es gibt es auch in Deutschland. Und ich habe auch persönlich als Mann eine schlechte Erfahrung in Christoph Street Day gehabt. Und das war vor ein paar Tagen her. Und deswegen will ich jetzt ein Video machen über diesen Thema genau. Also weil ich persönlich als Mann hatte ich eine schlechte Erfahrung dort auf der Straße in öffentlich auch.
Trotzdem möchte ich nochmal darauf zurückkommen. Es gibt ja die einen, die sagen, also es gibt nicht den arabischen Mann, die von kulturellen Unterschieden eigentlich gar nichts wissen wollen. Andere wiederum fürchten ja so, sage ich mal, ganz Schlimmes für die Zukunft, wenn man jetzt nicht den Werte vermittelt. Jetzt hat man versucht, sozusagen über die Integrationskurse da ein bisschen was zu machen, dass man sagt, man setzt noch ein bisschen stärker auf Wertevermittlung. Also wofür steht Deutschland für Toleranz meinetwegen jetzt? Also Homosexualität, das ist hier bei uns ganz normal und so weiter und so fort. Findest du das sinnvoll, wenn man über Integration redet?
Also beide müssen akzeptieren den anderen und nicht, dass es mehr Arbeit, also es ist auf jeden Fall mehr Arbeit für Flüchtlinge, wo ich mich finde, was ich von diesem Land brauche, was ist mein Recht, was ist verboten für mich, und diese Sachen muss man lernen, aber auch müssen erst die Deutsche diese Zeit geben, vor den Menschen sich ein bisschen zu ändern. Ich kann nicht 20 Jahre oder 22 Jahre von meinem Leben in ein Land, wo ich aufgewachsen bin, habe ich viele Sachen gelernt oder von der Gesellschaft mitbekommen, und dann später muss es das in 5 Minuten oder in 5 Tage oder 5 Monate alles ändern. Das geht auch nicht so schnell. Muss man einfach Zeit geben. Und das ist das Problem. Wir reden jetzt schnell über die Integration, aber die Frage ist, wann sind die meisten diesen Menschen hierher gekommen? Die sind vor ein Jahr ungefähr, 2 Jahre. Ja, aber kann man sich nicht wirklich schnell ändern in 2 Jahre? Braucht mehr Zeit.
Hast du schon was festgestellt, was du an dir geändert hast?
Was in mir geändert hat? Es ist einfach zum Beispiel, würde es einfach sehr schnell bei mir ich bin jetzt nicht mehr ein geduldiger Mensch. Zum Beispiel, wenn ich in den Bahnstation komme und sehe, dass es den Bahn braucht 5 Minuten, ich rege sofort auf, wieso 5 Minuten? Und vorher hatte ich vielleicht eine Stunde in der Garage in Syrien gewartet, weil ich steht keine Wander kommt, sondern ich muss einfach warten und kämpfen, um Platz zu bekommen. Also es ist total anderes. Oder wenn ich ein Fahrrad fahre, Fahrer in Berlin und irgendjemand auf dem Fahrrad weg. Hey, Alter, geh weg, das ist ein Fahrrad weg. Und dann, die sind der Massentourist oder so. Und die verstehen nicht, dass es nur ein Fahrrad weg. Aber ich bin einfach so geworden jetzt, dass ich nicht mehr eine geduldige Mensch bin und alles schnell muss gehen.
Also du bist echt so eine schon Berliner Motztüte geworden sozusagen, ja?
Ja, vielleicht. Also.
Bei uns ist Firas Al-Shatta, er ist Schauspieler, Filmemacher und YouTuber. Und er ist vor etwas mehr als 3 Jahren aus Syrien gekommen und er ist 25 Jahre alt. Firas, inzwischen gibt es ja sehr viele weitere Folgen. Wir haben ja jetzt auch schon 2 Ausschnitte gehört. Wie finanzierst du denn das Ganze?
Wie finanzieren wir das? Also wir finanzieren das selber eigentlich. Meine Produzent, der hat eine Produktionsfirma, die wir zusammen einfach schreiben den Skript, entscheiden, was am besten drehen wir und... geht's einfach los. Jetzt letzten Zeit haben wir auch Crowdfunding-Kampagne gemacht, um die Leute zu fragen, dass die uns unterstützen kann, damit wir weiter Videos drehen können. Also Videos zu produzieren, es ist einfach viel Geld, jeder weiß das und das ist viel Arbeit und ich muss unbedingt auch weitermachen. Deswegen habe ich momentan diese Crowdfunding-Kampagne gemacht und auch momentan lassen wir einfach die Leute uns spenden durch PayPal oder solche Sachen.
Wer sind denn deine Unterstützer? Wer hat denn da bei Crowdfunding gesagt, ich spende jetzt was? Immerhin bist du ja sehr, sehr viel in den Medien gewesen, auch international. Hast eine große Aufmerksamkeit.
Also ich glaube, die meisten, die Unterstützer sind einfach meine Fans. Also die Leute, die meine Videos mögen, die Leute, die finden, das, was ich mache, es ist genau wichtig für die Gesellschaft. Die Leute, die finden, dass es, was wir machen, momentan muss weiter und weiter geht. Deswegen haben viele Menschen uns in der letzten Zeit viel Unterstützung gegeben oder so.
Ich habe gelesen, dass du offenbar keinerlei oder ganz, ganz wenig ausländerfeindliche Reaktionen auf deine Videos bekommen hast. Wie erklärst du dir das? Kennen die dich nicht oder bügelst du das aus mit deinem Humor? Muss man dann doch irgendwie lachen?
Nee, mittlerweile jeder kennt mich. Also.
Okay, Entschuldigung.
Nee, das ist ein Spaß. Auf jeden Fall... die meisten Reaktionen, was ich von den Leuten, die gegen Ausländer, das muss so sagen, die ich bekommen habe, war kein Hass, sondern waren Menschen, die mir geschrieben haben, hallo, meine Freund wählt die AfD, aber trotzdem findet deine Videos sehr cool. Oder jemand hat mir geschrieben, ich muss mich bei dir entschuldigen, da ich viele Vorurteile vorher habe gegen euch Flüchtlinge und du hast meine Meinung geändert. Das ist auch immer witzig, wenn die Kinder mir schreiben Nachrichten. Also es gibt wirklich viele Kinder, die mir schreiben, 12 Jahre oder 13 Jahre alt. Und das ist genau, was ich wirklich finde. Es gibt sinnvoll von meinen Videos, wenn so ein Mädchen oder ein junger Mann, der mir eine Nachrichten schreiben über ihre private Leben oder ihre eigentlichen Probleme mit Flüchtlingen oder mit irgendwas, die fragen mich von meiner Beratung, das finde ich total gut und deswegen macht mir einfach gefühlt, dass ich immer und muss weiter und weiter machen.
Dass du was bewegst, offenbar, ne?
Genau.
Selbst beim AfD-Wähler, wenn ich das jetzt gerade richtig gehört habe.
Ja.
Antwortest du so jemandem und was schreibst du da?
Also normalerweise, ich kann eigentlich nicht alle Kommentare antworten, aber wenn es ist immer tolle Sachen oder Sachen, die ich unbedingt antworten muss, dann ich diskutiere mit meinem Team über jedes Antwort, weil es gibt auch... die letzte Zeit habe ich auch gemerkt, dass viele Junge, die mir schreiben, die auch ihre eigenes private Problem erzählen und die ein bisschen sozusagen mehr als Depression haben. Also ich habe wirklich in letzter Zeit so viele Nachrichten von jungen Menschen, die mir über ihr eigenes private Leben erzählen und schreiben und die mir... ich muss unbedingt nachdenken, nicht nur alleine, sondern mit meinem ganz großes Team, damit wir diskutieren, was ist die beste Antwort für diese Person. Und auch wenn jemand mir schreibt, aber dass er sich entschieden hat, das nicht selbst zu tun, bevor 18, dann das gibt mir total eine große Verantwortung, dass ich, was ich genau antworten muss, um sein Leben ein bisschen zu retten. Weißt du, ich habe wirklich solche Nachrichten viele in der letzten Zeit bekommen, jemand, der mir erzählt über sein privates Leben oder was es genau dir gefühlt oder was es ich als Person, ich schaffe nicht die ganze Welt zu retten, aber momentan versuche ich einfach auf jeder zu reagieren mit meinem Team, nicht alleine. Das kann ich nicht alleine schaffen, von dem Sprachproblem, von auch, ich bin kein Psychotherapie, deswegen muss es auch mit jemandem sprechen, der mir Raten geben
der dir hilft.
Genau.
Der dir hilft. Aber das hört sich ja überhaupt nicht lustig an, was du da erzählst, dass sich junge Leute an dich wenden. Junge Leute sind das vor allen Dingen, ja, habe ich verstanden. Ne? Die einsam sind, die irgendwelche Probleme. Sind es jetzt vor allen Dingen welche mit Migrationshintergrund, die hier irgendwie sich ausgeschlossen fühlen? Oder sind es Deutsche? Nee, oder ist es so typisch? Es könnte ja auch sein, so,
Deutsche.
Kann ja sein, so Pubertät. Ne?
Ja, die meisten waren Deutsche. Glaube ich, das Problem momentan, es gibt weniger Leute, die den anderen hier zuhören. Und manche Leute versuchen irgendwie jemand, der normalerweise die Leute zum Lachen bringen, ihr eigenes Problem zu erzählen, damit die vielleicht die Hoffnung haben, dass diese Person uns helfen, nochmal zu lachen. Glaube ich, also sowas glaube ich mindestens. Und das ist genau, was es momentan in der letzten Zeit viel passiert bei mir, dass die Menschen oder junge Menschen mir schreiben und Fragen stellen.
Es geht ja trotzdem auch noch anderseitig weiter. Du bringst im Herbst ein Buch heraus. Was wird das für ein Buch sein?
Ich komme auf Deutschland zu. So heißt es mein Buch. Ich komme auf Deutschland zu. Es geht über meine Geschichte. Warum bin ich nach Deutschland gekommen? Der Vergleich ist zwischen der Erfahrung in Syrien und in Deutschland. Meine Probleme hier in Deutschland, was ich im Gefängnis in Syrien erlebt habe, was ich auch in der Revolution erlebt habe und vor der Revolution meine eigene Erfahrung, aber auch als Mensch, der hierher sein Land verlassen hat und hierher gekommen und von null angefangen, Sprache zu lernen, Wohnung zu suchen, Aufenthaltserlaubnis zu warten und dann Job zu suchen und so weiter und so fort und solche Sachen. Endkomitee. Also witziges Erzählen.
Also ist jetzt keine Autobiografie,
nee,
oder ein Tick Autobiografie?
Nee. Und ich habe das einfach auch mit viele Witze erzählt. Also viele Vergleich mit Witz und Humor. Einfach versucht zu erzählen, weil ich finde, der Humor, es ist einfach, was ich mag. Und ich mag einfach, dass ich die Leute zum Lachen bringe und nicht, dass die lesen meine Geschichte und am Ende weinen, sondern ich will einfach auch die Menschen zum Lachen bringen. Deswegen habe ich auch das gleiche Dings in meinem Buch versucht und mal sehen, wie wird das.
Wann erscheint das?
Am Frankfurter Buchmesse, Oktober.
Das war auf jeden Fall eine schöne Überleitung schon mal, wenn du gesagt hast, also du erzählst auch über deine Zeit im Gefängnis etc. Darüber reden wir gleich, aber zu dieser Sendung gehört auch immer ein Lied, was sich derjenige, der interviewt wird, selber aussucht. Und du hast dir auch ein Lied ausgesucht, du hast eins mitgebracht. Der Song heißt Jana Jana. Ich hoffe, ich spreche das richtig
Jana
aus.
Jana.
Okay, schon mal falsch, ja. Jana Jana. Und der Autor heißt, der Interpret, der Sänger?
Der Sänger heißt Wasli Masarani.
Und was es mit dem Lied auf sich hat, das reden wir danach. Erstmal hören wir uns den Song an. Jenna, 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 ya Watana. Jenna, 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 ya Watana. Ya Watana, ya Habib. يا ابو تراب الطيب يا وطني يا حبيب يا ابو تراب الطيب حتى نارك جنة حتى نارك جنة
بترابك رضينا وحضانك رضينا بترابك رضينا ولترابك حنينا وبمجدك علينا للقمة وصلنا للعليا وصلنا
Der Song Jana Jana war das. Bei uns ist Firas Al-Shatta. Er ist Schauspieler, Filmemacher und YouTuber. Firas, warum hast du diesen Song ausgewählt?
Jana Jana, das heißt Paradies, Paradies. Unsere Heimat ist wirklich ein Paradies. Es ist, dieses Lied geht es um jede Stadt in Syrien. Die redet einfach, dieses Lied haben wir immer auf den Demo in Syrien gesungen. Auf den Demo, wo wir gegen die Diktatur, gegen Assad waren. Wir haben oft da und immer und jedes Mal dieses Song geredet, also gesungen. Und die redet über jedes einzige Staat in Syrien. Die redet über die Leute, die verhaftet wurden. Wir reden auf diesen Lied, also über jeder, also über die Leute, die auch gestorben gegen die Freiheit, und trotzdem sagen wir trotzdem immer, dass es bleibt unsere Heimat, der Paradies für uns. Und ja, dieses Lied ist es extra eigentlich geschrieben in der 2011 von jemandem, der von der Revolutionsseite hat das einfach geschrieben und immer gesungen. Und ich glaube, fast, also auf jeden Fall, jeder Sura kennt dieses Lied.
Macht es dich traurig oder ist es trotzdem eine schöne Erinnerung?
Irgendwie, wenn ich auf diesen Momente immer daran erinnert, wo ich auf der Straße war, wo ich dieses Lied gesungen habe, wo ich selber den Mikrofon in meinen Hand hatte und dieses Song gesungen habe, das macht mich traurig, dass ich meine Traum oder meine, was ich genau wollte, in meiner Heimat nicht geschafft habe. Und dass ich und alle Leute, die mit mir waren auf der Straße, nicht so viel geschafft haben, wie wir wollen, sondern war die Waffen stärker als uns, und dass wir irgendwann später mussten wir unsere Heimat verlassen. Das macht mich auf jeden Fall traurig, aber es ist eine Situation, nicht die Situation, die neue ist, sondern ich komme damit jetzt klar. Ich habe Damaskus verlassen schon seit 3,5 Jahren. Ich wusste schon damals, wenn ich auf den Demo gehe, habe ich eine 3 verschiedene Optionen. Entweder würde ich verhaften von der Geheimdienst, und wer weiß, wenn ich rauskomme, und das ist genau, was ist passiert mit mir, oder dass ich erschossen wurde von auch der Armee oder den Geheimdienst, und das heißt, bin ich gestorben, oder dann ich zurück nach Hause gehe. Und trotzdem war ich einfach oft da auf den Demo. Und jeder, der auf den Demo war, hat auch diesen Gefühl, dass irgendwas vielleicht wird passiert. Aber trotzdem waren jeder Mensch auf den Demo, weil wir einfach damals wollen kämpfen von Sachen, was wir wollen. Also wir wollen die Freiheit, wir wollen die Demokratie. Und leider viele Sachen schief gegangen, aber das war nicht unser Ziel.
Wir reden da gleich noch mal ein bisschen drüber. Wir wollen erstmal gleich noch mal einen Ausschnitt hören, bevor du diese ganzen, sag ich mal, lustigen Videos hier in Deutschland gemacht hast und damit bekannt geworden bist. Hast du in Syrien auch an einem Film mitgearbeitet, mit Jan Heilig, Syria in Zeit. In dem Film schilderst du selbst deine Erlebnisse im syrischen Foltergefängnis. Wir hören da noch mal rein, das ist auf Englisch.
They put me 4 times in secret service prison and tortured me with electroshocks and put cigarettes on my body. They were beating me with a cable, with another things.
Also du erzählst, du warst 4-mal im Gefängnis, du wurdest gefoltert mit Elektroschocks, mit Kabeln. Ich habe mir das Video angeschaut, da wirkst du sehr müde, sehr kaputt, ganz, ganz ernst natürlich. Inwiefern hat sich diese Zeit geprägt bis heute?
Also das war die Zeit, noch bin ich fertig von alles. Also das war die Zeit, wo ich meine Heimat verlassen habe, ohne das wirklich zu wollen, wo ich einfach alles verloren habe, und das ist auch der Zeit, wo ich nach 9 Monaten Gefängnis verlassen habe. Das war einfach alles für mich viel damals, und ja, deswegen diesen Zeit geht es mir eigentlich nicht so gut, aber momentan komme ich damit klar. Das war ein Teil von meinem Leben und ein sehr wichtiges Teil, der mir auch noch stärker Mensch gemacht hat. Und nicht, dass ich auf diesem Punkt gestoppt habe und gesagt, ich kann nicht weitergehen. Nein, dieses, was ich erlebt habe, hat mir einfach eine stärker Mensch gemacht, die ich gesagt habe, okay, egal was ich erlebt habe, was passiert, ist passiert, und ich muss weitermachen. Das Leben geht einfach weiter, und wenn ich auf diesem Punkt stoppen will und nicht weitergehen, dann wird es mein Leben verloren. Und nie, will ich nicht, das nicht, sondern ich will nochmal von null hier in Deutschland nochmal von null anfangen.
Hast du denn damals gedacht, dass du wieder rauskommst?
Lebend? Meinst du von der Gefängnis?
Vom Gefängnis, ja.
Ich hatte eine Hoffnung, aber ich wusste nicht, wann und wie und was wird passiert. Also wenn man dort ist, man sieht die Sonne auch gar nichts. Man weiß es nicht, was wie viel Uhr es ist. Man weiß gar nichts, was ist da draußen genau los. Wir hören oft da und hin Kämpfen von da draußen, aber wir hören gar nichts, wir wissen gar nichts, was ist passiert.
Erinnerst du dich noch an den Tag, als du rausgekommen bist?
Ich erinnere mich, das war eigentlich nicht ein Tag, das war so eine 2 Wochen von hier und her, also von der Geheimdienst bis zum Polizei, von der Polizei bis zum Gericht und von der Gericht bis das, der Gericht da sagt, okay, du darfst rausgehen. Das war am Tag, wo ich rausgegangen bin, das kann ich daran wirklich erinnern, dass ich keine Schuhe habe, dass ich gar nichts dabei habe und dass ich wollte nach Hause gehen. Habe ich ein Geld von jemand ausgeliehen. Ich wollte ein Taxi holen nach Hause. Ich habe den ersten Taxi gestoppt. Habe ich gesagt, ich will nach Kutsaya. Kutsaya ist es nur 20 Minuten von Zentrum Damaskus. Der meinte, nee, niemals. Und er ist weitergegangen. Habe ich den nächsten Taxi gestoppt. Auch der wollte nicht. Der dritte, der vierte. Keine Taxi wollte dahin gehen. Ey, was ist los denn? Ich habe dann Taxi geholt und habe ich gesagt, ich will zu den Buszentral, wo die gibt es Busse, die dahin gehen. Und dann bin ich zu den Buszentrale gegangen und da habe ich Bus gestoppt. Also ich sehe total dreckig aus und sehr dünn damals noch. Also ich bin rein in das Gefängnis gekommen, weil ich glaube ich 90 Kilo rausgegangen, 60 Kilo. Also ich war total anderes Mensch und ja, also im Moment, wo ich in dem Bus gesessen habe, habe ich ein bisschen Angst, dass irgendwie da später eine Polizei mich stoppen und nochmal mich nehmen. Also habe ich mich ein bisschen versteckt in der Ecke, dass das keiner mich sieht und weitergegangen nach Hause. Also damals, bevor dass ich verhaftet werde, gab es noch keine richtige Kampf oder Waffen in der Orte, wo ich gewohnt habe. Da war alles friedlich, nur Demo. Da gab es noch keine freie syrische Armee in meinem Ort oder gab es keinen Kampf zwischen der syrischen Armee oder freie syrische Armee. Aber hier war es auf dem Bus und dann irgendwie, stell mal vor, man in dem Bus auf dem Weg nach Hause, dass man wirklich monatelang die Sonne nicht gesehen hat. Ich genieße dieses Atmen der frischen Luft und auf einmal sehe ich so viele Häuser, die verbrennt sind, die auch bombardiert und finde ich jemanden, der auf der Straße gestorben liegt und weiter noch neben ihm jemand anderer und weiter auf dem Weg, ey, was ist dann los? Also ich habe den Fahrer gefragt, ey, was ist das? Und er meinte, ja, die sind von der Armee, die liegen hier seit 3 Tagen. Keiner hat den genommen, der Armee kommt nicht, um diesen Leute zu nehmen und die haben Angst und dann kam ich rein in den Ort. Ich finde das total anders, ziemlich leer. Komme ich nach Hause, klinke ich an die Tür, keine öffnet die Tür. Ich dachte dann, meine Familie sind einfach weggegangen oder was. Ich habe gewartet, nochmal geklingt, keine öffnet die Tür. Dann habe ich angerufen am Telefon und also von der Laden, die unten, habe ich gesagt, darf ich den Telefon ausleihen? Ich habe nach zu Hause angerufen, dann hat meine Mutter geantwortet. Ich habe gesagt, wieso öffnet die Tür nicht? Die meinte, wer ist da? Also sie hat nicht wirklich gewusst, wer spricht. Dann hat sie gesagt, ja Mama, ich bin Firas, kannst du die Tür öffnen bitte? Und, nein, ich glaube nicht. Und sie hat angefangen zu weinen. Und ja, wenn ich hochgegangen und sie wartet auf mich an der Treppe. Und dann sie hat sie total geweint. Und dann meine Geschwister auch kommt zu mir und mich umarmt und wartet und macht nie wieder, geht nie wieder und so. Ja, das war der Tag, wo ich zurückgegangen bin.
Hast du damals gedacht, dass der Krieg so lange dauert?
Eigentlich, ich hatte damals mehr Hoffnung, dass das gibt es die Menschenheit bei manchen Menschen. Weißt du, dass die glauben, dass wir besserer vor dem Land wollen. Ich hatte einfach gedacht, dass gibt es Menschen, die sich nicht lassen, dass sie jemanden ausnutzen. Assad hat den Armee ausgenutzt, die Geheimdienst ausgenutzt und auch die Alawiten ausgenutzt, die Minderheit in Syrien ausgenutzt und leider hat den Angst vor die Leute ausgenutzt. Es ist genau jetzt momentan das Problem, was es in dieser Welt passiert. Wenn du den Angst von den Leuten ausnutzt, dann wirst du leider sehr viel bekannt und dass du mehr Unterstützung bekommst. Das ist genau wie Donald Trump, AfD und so weiter und so fort. Diese Leute nutzen einfach den Angst von jemand anderer und damit man mehr Leute bekommt, um eben zu Unterstützung.
Weißt du? Bist du enttäuscht von der, ich sag mal, Weltgemeinschaft? Haben die Syrien im Stich gelassen?
Ja, oder? Auf jeden Fall. Also ich bin immer noch enttäuscht, wenn, ich würde so sagen, wenn 3-4 Leute, die europäisches Pass haben, würden aus Terroranschlag in Europa gestorben, dann hört man über die jeden Tag in den Medien. In Syrien stirbt jeden Tag über 300 Leute. Man hört sehr wenig über dem. Wieso? Also es ist was ein Unterschied. Nur weil die ein europäisches Pass haben, die sind wichtiger als uns. Terroranschlag sind überall. In Syrien gibt es jeden Tag Menschen, die gestorben sind. Aber die sind jetzt momentan unwichtig, als wenn irgendwo in Paris oder in Belgien ein Anschlag. Ich bin gegen jeden Terroranschlag. Aber es gibt auch viele Menschen, die in Syrien fast jeden Tag in den Tag sterben. Müssen wir auch diesen Krieg beenden? Es ist nicht etwas, dass es seit einer Woche oder so, dass es seit 5 Jahren, die keine Mensch das daran interessiert. Da gibt es nur fast jedes paar Monate ein Treffen irgendwo in London, Geneva oder so. Ja, die reden, diskutieren und dann tschüss, alles gegangen. Aber was hat das gebracht? In den Zwischen nur 500 Leute gestorben, in den Zwischen dieses Treffen.
Und dann hast du Hoffnung, dass das sich ändert?
Naja, Hoffnung, jeder Mensch hat diese Hoffnung, aber die Frage ist, die Hoffnung, wann wird das passiert? Nach 2-3 Millionen Leute, die gestorben sind oder wann? Wenn nicht jetzt, dann wann? Das ist die Frage. Also Hoffnung, jeder hat diese Hoffnung, dass es den Krieg beendet und die wird es auf jeden Fall beendet, aber die Frage, wann? Also sollen wir 18 Jahre warten, 20 Jahre warten oder was? Das ist das Problem. Wo die Hoffnung ist, dass diese Welt etwas dagegen macht und ja, bis jetzt nicht so viel gemacht wird.
Du wirst ja im Wintersemester anfangen, an der Hochschule für Film und Fernsehen zu studieren.
Ja, Filmuniversität Babelsberg.
Ganz genau. Sehr schön, dass du das auch nochmal genau. sagst.
Also vorher heißt die Hochschule für Film machen und Fernsehen und seit letztes Jahr ist es Filmuniversität Babelsberg.
Das heißt, du wirst hier auf jeden Fall deinen Weg machen. Siehst du auch deine Zukunft hier für dich?
Was ich in der letzten Zeit geschafft habe, so viel geschafft habe, mehr als was ich in meinem Land geschafft habe und was ich jetzt momentan mache, ich habe mein Leben hier einfach aufgebaut. Zukunft hier weiß ich nicht, ich kann das nicht planen. Ich habe auch in meiner Zukunft nicht gesagt, dass ich will, wenn irgendjemand mich gefragt hat, als ich Kind war, hey, was willst du in Zukunft sein, habe ich niemals geantwortet, hey, ich will gerne ein Flüchtling in Deutschland sein. Das war auch nicht meine Plan vor Zukunft und deswegen kann ich auch nicht planen und sagen, will ich hier bleiben oder zurückgehen. Solche Sachen momentan kann ich nicht bleiben. Aber solange dass ich da bin, versuche ich einfach, die Beste von mich, von meinem Leben und von der Gesellschaft zu geben und zu machen.
Du hast ja noch gar keinen ungesicherten Aufenthaltsstatus, sondern der läuft ja im Herbst erstmal ab, deine Aufenthalt.
Ja, es ist genau wie jeder Flüchtling hier, der hat nur erst 3 Jahre und dann wird die verlängert. Aber wie lange verlängert die, weiß ich noch gar nichts.
Du hast ja gerade eben gesagt, ja, also ich hätte es nie gedacht, dass du mal Flüchtling in Deutschland sein würdest. Warum eigentlich Deutschland? Was wusstest du vorher über Deutschland?
Was wusste ich schon über Deutschland? Als ich 6 Jahre war, wusste ich schon, dass Deutschland das einzige Land in der Welt, die ich hasse.
Okay, das sind ja nicht die besten Voraussetzungen.
Ich war 5 Jahre alt, meine Mutter geht immer auf der Arbeit und lässt mich bei meiner Lieblingstante und irgendwann meine Lieblingstante ist die mit Deutscher geheiratet und nach Deutschland gegangen. Und seitdem frage ich, wo ist meine Tante? Die sagen, sie ist in Deutschland. Und warum ist Deutschland sehr weit weg und warum kann ich nicht dort gehen? Ich hasse Deutschland. Ich war wirklich damals so noch jung, ich hasse Deutschland, ich mag Deutschland nicht. Und mein großes Bruder mag die deutsche Mannschaft und deswegen muss es immer gegen ihn, weißt du, damit Aktion mehr zu Hause ist. Dann sage ich, ja, du bist vor Deutschland, ich bin, egal wer gegen Deutschland spielt, ich bin vor dem einfach. Und seitdem bin ich einfach groß geworden, damit ich sozusagen, ich mag Deutschland nicht. Und irgendwann Anfang 2013, nach dem Starb ein Freund von mir, der war hier in Deutschland, Tamer Alawam, der wollte einen Film machen und er ist nach Syrien gegangen, um diesen Dokumentarfilm Syria Inside zu drehen und beim Dreharbeitleiter ist gestorben, kam eine Rakete neben ihm und dann ist gestorben. Und Jan Heilig, der ist momentan mein Manager und auch der Produzent, der hat damals jemanden gesucht, der Film weiter drehen kann in Syrien. Mhm. Und wir haben uns durch Facebook kennengelernt. Und dann habe ich den Film weitergedreht. Da war nur vor Tamer, also ich dachte nicht, dass ich nach Deutschland irgendwann kommen muss. Dann hat mich Jan gefragt, hey, willst du nach Deutschland kommen, um zu editing? Das kann ich nicht klarkommen mit dem Sprache, Arabischsprache und so. Brauche ich unbedingt jemanden, der Muttersprache Arabisch und dass du mir damit helfen kannst. Habe ich gesagt, okay, kein Problem, ich komme. Ja, da hatten wir Kämpfen gegen das Visum auf jeden Fall, Visum nach Deutschland zu bekommen. Und dann Geschichte, dass ich nach Deutschland komme. Hallo Deutschland, ich komme auch. Auf Deutschland zu. Und seitdem bin ich hier.
Mhm. Ja. Wir haben ja zu Anfang des Gesprächs schon gehört, dass du jetzt auch ein bisschen deutsch geworden bist, so eine Motztüte, der sich darüber ärgert, wenn die Bahn nicht pünktlich kommt oder wenn jemand...
Nicht die Bahn nicht pünktlich kommt, aber das ist auf jeden Fall...
Oder wenn du warten musst auf die Bahn, genau, so muss man sagen. Genau, wenn du warten musst auf die Bahn, dass die bestimmte Sachen
oder
schon...
Oder die Touri, die auf den Fahrradweg fahren.
Ganz genau. Gibt es denn was dich positiv hier überrascht hat, was du so gar nicht erwartet hast?
Es ist sehr großes Land. Es ist wirklich ein Unterschied. Wenn man in Brandenburg wohnt, ist es anders als in Berlin. Auch das Problem immer hier, leider, man hört auch immer über die Menschlichkeit sozusagen, die Menschlichkeit und Humanität und so weiter und solche Sachen. Aber es gibt noch viele Leute, die hier viele Probleme haben. Als Flüchtlinge oder als auch normale Menschen, die hier sind. Man hat immer ein Bild über Europa. Wir hören immer über Europa, das Leben in Europa, wie der Mensch, der Human Rights, das ist die wichtige Dings in Europa und jetzt die suchen der Animal Rights noch danach. So haben wir immer dieses vorgestellt und dann kommt jemand hierher, sieht, wie die manche Menschen leider viele Probleme haben durch die Bürokratie, durch dass es Recht bleiben in Deutschland oder diese Probleme mit Aufenthaltserlaubnis für Flüchtlinge oder Arbeitserlaubnis, dann sieht man, wieso das? Das könnte es wirklich, das fehlt nur eine Unterschrift, wird es alles besser? Mit einer Unterschrift willst du das Leben vor jemand viel mehr anderes machen, dann sieht auch, dass es gibt es auch Unterschied. Manchmal zwei Menschen kommen, die gleiche Dings haben, zum Beispiel die zwei haben irgendwo Doppelproblem in ein anderes Land, Fingerabdrucken in ein Land, eine bekommt Aufenthaltserlaubnis und eine nicht. Wieso? Wo ist das? Wieso ist es? Die beide sind zusammengekommen und jeder hat ein anderes Problem und das ist leider, was ich momentan in Deutschland sehr problematisch finde. Es gibt dieses große Unterschied. Es gibt dieses Bürokratie und Ja, das ist manchmal viel ungerecht. Das ist schade, finde ich. Aber ich sage dir jetzt, wenn ich mich genau fühle, wie ich hier mich fühle in Syrien, würde, dann gehe ich einfach zurück. Wenn ich meine Freiheit haben kann, wenn ich sein kann, wer ich bin, ohne Probleme zu haben oder ohne zu nachdenken, oh, wird jemand mich verhaftet, weil ich gegen ihn bin oder weil ich irgendwas über ihn gemacht habe, würde ich dann verhaftet, dann gehe ich nicht zurück. Ich glaube, kann ich jetzt sagen, ohne die Freiheit, was ich hier habe, kann ich nicht mehr leben. Und das ist ein sehr wichtiger Teil von meinem Leben und auch ohne Currywurst. Also, ja.
Currywurst?
Ja.
Okay.
Und deutsches Bier. Ein richtiges Bier, nicht Multikulti oder so.
Okay, das ist jetzt ein schöner Schluss. Vielen Dank an Firas Al-Chatter. Er ist Filmemacher, Schauspieler, YouTuber und bleibt hoffentlich eigentlich für immer noch bei uns. Ne? Vielen Dank.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.